The brick walls are there for a reason. Right? The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want it badly enough. They're there to stop the other people. We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand.
Komport Nummer 200. Hallo und herzlich willkommen zum 200. Yay! Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 12. März 2010, aufgenommen habe.
It is 12:54.
Jawohl, ja. Bei ziemlich kaltem und noch ein bisschen Restschnee rumliegen lassendem und auch ab und zu mal nieselndem Wetter. Wo es jetzt von mir aus jetzt anfangen dürfte zu regnen. Tut es nicht. Im Intro verstecken sich übrigens die Professoren Randy Pausch und Randy Pausch, gefolgt von einem nicht ganz unbekannten Stück Musik, wo ich einfach mal das Bedürfnis hatte, das sowieso mal unterzubringen. Das erste Pausch-Zitat darf man übrigens kennen. Das werfe ich ja immer wieder gerne ein. Und das zweite, da muss man schon genau wissen, weil das ist eigentlich so ein unauffälliger Nebensatz, der sich mir aber direkt aufgedrängt hat, dass ich den unbedingt mal mitnehmen wollte. Und den ich jetzt auch einfach mal zitieren wollte. So, inhaltlich gibt es diese Woche wieder das allseits beliebte und gewohnte Dreigespann aus zwei Teilen, in denen ich mich mit der Politik befasse und einer Teilfolge, wo ich mich mit Technikneuigkeiten und iPad-Verschiebungen und insbesondere natürlich auch wieder der Content-Mafia befasse. Und was ihr euch jetzt gerade hier genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Mit-Atom-Ecke, in der sich eine iPad-Verschiebung genauso aufhält wie eine mögliche Shuttle-Verschiebung, Neues vom LHC, diverse Mafia-Meldungen und mehr. 5 Grad angeblich partly sunnige, nippige Greetings. Also ich kann hier weder partly noch sunny bestätigen, aber das ist ja nichts Unnormales. 5 Grad oder 4 Grad, die sich anfühlen wie minus 1. Die 5 Grad fühlen sich übrigens wie 1 Grad an. Bei Wind sind sie sich aber wieder einig, die beiden Apps. Der macht nämlich zwischen 20 und 33 km/h aus dem Westen. Ja. So, da bin ich dann wieder. Sobald ich den Airplane-Mode anhabe. Den ich eigentlich hier gar nicht brauche. Würdest du bitte mal aus der App rauskommen? Ah, iPhone spielt wieder lahmarschig. Das kennen wir doch schon, das Spiel. So, da hätten wir als erstes mal eine Meldung aus der Kategorie unerfreulich. Betrifft das iPad. Hatte ich letzte Woche in Teil 3 schon in den ID3-Text so geringfügig als Hinweis versteckt, den wahrscheinlich außer mir niemand zur Kenntnis genommen hat. Nee, stimmt nicht, ich habe sie auch nicht zur Kenntnis genommen, von daher also niemand zur Kenntnis genommen hat. Nämlich, es gab Termine und zwar Vorbestellungen ab heute in USA, Auslieferungen ab 3. April auch in USA. Nach Europa kommt das iPad irgendwann Ende April. Also wir kriegen es irgendwann Ende April. So, das war die Meldung. Die ist zu einem Zeitpunkt an diversen Stellen im Internet aufgeschlagen, als ich gerade beim Apple Store drin war. So, und am nächsten Tag, am Samstag, hatte ich dann nochmal nachgefragt, ob es irgendwie ein offizielles Statement gibt zu dieser Verschiebung. Und da war die Auskunft nein, es gibt nur die Info, dass es diese Verschiebung gibt. Ja, weil es ist ein ganz klarer Bruch mit den Aussagen, die Stephen es bei der iPad-Vorstellung gemacht hat. Da hieß es nämlich, ja, 60 Days worldwide. 90 Days worldwide. Ich meine, gut, einen Vorteil hat die ganze Geschichte. Wenn dann Ende April iPads auch in Deutschland käuflich erwerbbar werden, kann man sich hier eben gleich beide Versionen kaufen. Also sowohl die mit 3G als auch die mit ohne 3G. Was dann effektiv umso mehr die Frage aufwirft, was will ich denn eigentlich haben? Na, weil sonst hätte ich jetzt irgendwie gleich im ersten Anlauf zugeschlagen und hätte mir ein Wi-Fi-Gerät zugelegt. So habe ich diese Chance jetzt nicht und kann überlegen, ob ich die $130 Aufpreis für ein 3G-Gerät zu zahlen bereit bin. Das weiß ich noch nicht, ob ich das bin. Aber ja, deswegen gehe ich im Moment gerade allen iPad-Nachrichten aus dem Weg, weil die würden im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass mir immer deutlicher wird, dass ich es ja nicht habe. Ja, weil ich habe nämlich kein iPad und ich kann auch noch kein iPad vorbestellen. Ich meine, was ich natürlich gleich nochmal machen werde, wieder im Apple Store mal gucken, ob man dann vielleicht mal irgendwo mal eins anfassen kann. Darauf hoffen, dass man vielleicht mal eins anfassen kann. Nur mich dann umso mehr voll zu sabbern. Aber ja. Also dauert jetzt zu Deutsch noch knapp 2 Monate. 1,5. Bis iPad hier irgendwie auch in Deutschland verfügbar wird. Was ich nicht gut finde. So, dann gibt es Neues vom Space. Nicht aus dem Space, weil im Space im Moment gerade nicht so unheimlich viel los ist. Da schwirrt halt eine ISS rum, ja. Und Phoenix meldet sich nicht und ansonsten ist nicht so richtig unheimlich viel los. Aber es gibt da ein Terminproblem, beziehungsweise eine mögliche Terminverschiebung, die sich abzeichnet. Nämlich bei STS 134, was interessanterweise die vorletzte Shuttle-Mission ist, die geflogen werden soll. Da gibt es ein Problem mit der Last, mit der Nutzlast. Nämlich das Gerät mit dem schönen Namen AMS-02, den voll ausgeschriebenen Namen davon habe ich jetzt nicht im Kopf. Und ich habe ihn mir auch nicht aufgeschrieben und deswegen brauche ich gar nicht erst versuchen, den irgendwie zu erinnern. Also jedenfalls, das Vieh hat irgendwie ein Thermoproblem. Und wenn sich rausstellen sollte, dass man damit jetzt nicht fliegen kann und dass das noch eine Weile dauert, bis man das Ding dann flugfähig hat, könnte das effektiv die restlichen Shuttle-Flüge alle sogar beeinflussen. Da ist Entscheidungstermin Mitte April, weil nämlich Mitte April an sich sonst angesetzt war, dass Atlantis müsste das wieder sein, aus der Orbiter Processing Facility ins benachbarte Vehicle Assembly Building hätte umziehen müssen. Und wenn sie die Missionen alle ein bisschen auseinanderziehen und alle ein bisschen verzögern, weil es gibt dann keinen Grund, das alles so auf ganz knallhart Kante super schnell durchzuziehen, nur um am Ende dann umso länger zu warten, bis dann die letzte Mission passiert, dann wollen sie Atlantis lieber in der gemütlichen Orbiter Processing Facility stehen haben. Weil da ist so ein Orbiter wohl ein bisschen besser geschützt als im VAB. Und ja, ich meine, gut, Atlantis hatten sie ja schon mal in der OPF aufbewahrt, als sich ja die Hubble-Mission verzögert hatte. Da haben sie Atlantis ja auch erst wieder vom Tank abgenommen und wieder zurückgefahren und dann ein halbes Jahr halt länger in der OPF aufgehalten. So, und jetzt sieht es also danach aus, dass möglicherweise es da dann also lustige Verschiebungen geben kann, dass STS 134 dann vielleicht auch tatsächlich die letzte Shuttle-Mission wird, aber nichts Genaues weiß man nicht und vor Mitte April muss da nicht zwingend entschieden werden. Mitte April sollte es dann allerdings schon eine Entscheidung geben, ob nämlich Atlantis umzieht oder nicht. So. Ja, und dann gab es da auch noch irgendwie so eine Geschichte, die ich dann auch noch gelesen hatte. Ja, also geplant war bisher, dass bei STS 134 das OBSS, das Orbiter Boom Sensor System, mit dem die Shuttle seit Wiederaufnahme der Flugaktivitäten die Hitzeschutzkacheln begutachten, dass das OBSS da oben bleiben sollte, um möglichst ganz viel Masse beim Start von STS-133 zur Verfügung stehen zu haben. Was mir die Frage dann aufdrängte, wie viel wiegt eigentlich so ein OBSS? Die Dinger sehen eigentlich nicht so unheimlich schwer aus. Aber hey. Beziehungsweise wie viel Masse haben, weil wiegen in Schwerelosigkeit. Ja, ja. Ne? Dann, ich beobachte natürlich immer noch die ganze Zeit den LHC, der im Moment eine recht üble Uptime hat, weil die da doch recht häufig unplanned Downtimes haben. Im Moment haben sie, glaube ich, gerade keine, weil sie im Moment gerade dabei sind, aus einer geplanten Downtime wieder rauszukommen. Cryo ist ja schon wieder grün geworden. 9.08 Uhr. Sehr praktisch, dass man das auch bei Twitter mitlesen kann und nicht ständig auf die Konsole gucken muss. Die haben da im Moment noch lustige Vorbereitungsaktivitäten, haben auch schon mal ein bisschen Teilchen durch die Gegend geschickt, aber Kollisionen soll es erst irgendwie Ende März wieder geben. So irgendwie ab 29. meine ich. Stand in dem einen Plan zumindest drin, immer vorausgesetzt, sie halten sich dran. Was dann auch war, LHC ist irgendwie vom BBC in die Meldungen gehoben worden, weil denen dann irgendwie aufgefallen ist, dass ja die LHC-Verantwortlichen beschlossen haben, dass 2012 der Teilchenbeschleuniger offline bleiben soll, um eben die geplanten Wartungsaktivitäten zu bekommen, bevor man dann auf volle Energie hochfahren kann danach. Und das ist eigentlich so Kategorie keine Meldung wert, weil ne, ich meine, dass das beschlossen wurde, das ist schon ein paar Wochen her. Ich hatte es ja im Podcast. Da gibt es jetzt auch den einen Professor, was war das, Brian Cox, den Briten, der auch mal bei einem TED-Talk schön erzählt hat, was eigentlich so ein LHC ist und wozu das gut ist. Und der hat sich auch bei Twitter so richtig schön aufgeregt darüber. Das ist keine Meldung und nein, das ist nicht ungeplant. Und ja, Wartungsmaßnahmen hat jeder Teilchenbeschleuniger alle x Monate mal nötig. Und nein, das ist überhaupt nichts Besonderes und so weiter. Also ja. Ja, ich beobachte also immer noch weiter den LHC, wo es so richtig spannend erst in 2 Wochen ungefähr wird. Wenn dann halt auch erste Teilchenkollisionen wieder passieren. Da werde ich dann umso mehr Spaß haben, dann auch bei CMS-TV überall mal zuzugucken. So ist dann aller spätestens der Moment, wo mir dann auffällt, dass ich zu wenig Monitore habe. Aber ja, wenn sie es nicht irgendwann binnen einer Woche machen, dann habe ich sowieso keine Chance. So, Unterstützung für den LHC gab es dann auch aus Karlsruhe. Da hatte irgendwie eine in Zürich lebende Deutsche, war der Meinung, sie könne ja mal irgendwie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, weil LHC, das wäre ja böse. Und da gab es also jetzt irgendwie die Antwort aus Karlsruhe, nö, weil da müsste sie schon ein bisschen mehr darlegen als, also irgendwie an Physik glaube ich nicht so ungefähr, sondern so ein bisschen konkreter darlegen, was denn nun eigentlich die Gefahr für ihr Leben darstellen könnte. Na, einfach nur so ganz abstrakt. Irgendwie finde ich das doof. Reicht nicht. Ja. Ich meine, womit sich die Leute in Karlsruhe so alles befassen müssen? Eigentlich wäre das keine Meldung wert, aber hey. Dann gibt's Neues von der Mafia. Habe ich mir am Sonntag hier reingeklappt. Haiti-Raub. Da gibt's irgendwie so ein zusammengeschustertes Album, wo die Einnahmen von als Spende nach Haiti gehen sollen. Und die Content-Mafia hat sich dann nicht entblödet zu verkünden, Raubmordkopierer schaden Haiti. Es gäbe halt irgendwo Torrent-Dateien zu diesem Album. Zu mir dann nur einfällt, ja und? Ein bisschen dünn, Leute. Vor allem, weil es dieses Ding, das haben sie per Google gefunden, die Torrent-Datei. Na, dann pöbeln sie aber gegen die böse Piratenbucht und andere böse Internetseiten, benutzen selber aber Google. Hä? Also, ja. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja irgendwie diverse Chancen gab, Geld in Richtung Haiti zu transferieren. Und es soll Gerüchten zufolge auch mal so irgendwie vereinzelt Leute gegeben haben, die einfach die Musik um der Musik willen haben wollten. Aber auf die Idee kommen die Pfeifen irgendwie nicht. Und wer irgendwie schon eine größere Summe in Richtung Haiti geschmissen hat, will das ja nicht unbedingt dann auch nochmal in Form von einem Album tun müssen. Ich meine, irgendwo ist dann auch mal genug. Mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie irgendwelche Torrent-Begucker meinen, also so richtig abgehoben hätten, hätte das Album eh nie. Aber hey. Ja. So, dann rät die britische phonografische Industrie ISPs, sie sollten doch selber Musik verkaufen. Laut einer Kalkulation der Unternehmensberater im Auftrag der British Phonographic Industry können Provider mit solchen Diensten bis zum Jahr 2013 auf einen jährlichen zusätzlichen Umsatz von 200 Millionen Pfund kommen. Nämlich anbieten digitale Musikdienste. Ja, da haben sie sich dann irgendwie einen zurecht geschnitzt, wozu mir noch einfällt, welches Interesse sollten Provider daran haben, Musik zu verkaufen? Welches Interesse haben Provider überhaupt daran, irgendetwas mit der Content-Mafia zu tun zu haben? Also ich sehe da eigentlich eher ein akutes Interesse daran, gerade nichts mit der Content-Mafia zu tun zu haben. Na, weil Content-Mafia ist gefährlich, so wie alle Mafia. Mit denen möchte man nach Möglichkeit weder in einem Atemzug genannt werden, noch überhaupt irgendwelche geschäftlichen Beziehungen zu denen haben. Na, also, ja. Ich hab den Radar da hinten, den hab ich schon mal gesehen. So, habe ich mir am Montag hier einfach mal rein verklappt. Dann von Mittwoch kommt die Meldung, die EU-Parlamentarier sind äußerst unbegeistert über ACTA. Ne, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, das streng geheim verhandelt wird, weil irgendwelche internationalen Vereinbarungen, die nicht streng geheim verhandelt würden, das wäre ja böse. Ne, wo irgendwie bisher internationale Verträge immer öffentlich verhandelt wurden. Also zumindest in verschiedenen Stadien von öffentlich. Und ACTA fällt jetzt halt dadurch auf, dass es überhaupt gar keine offiziellen Informationen dazu gibt, was da denn eigentlich verhandelt wird, worum es denn eigentlich genau geht, was dann auf den ersten Blick erstmal begründet jede Menge Befürchtungen ermöglicht. Irgendwas sagt mir, der Bus steht hier nicht, weil ihm langweilig ist. Oh, ein bisschen eingedellt hier vorne. Aber nur ein bisschen. Wie auch immer. Und bei ACTA sind ja jetzt auch in letzter Zeit doch ein paar Dokumente rausgeleakt, die dann die Verdächtigkeit, die Verdachtsfälle auch bestätigen. Also da wird irgendwie so das Worst of geplant, dass man eben auch nicht nur Fälschungen im Sinne von, da werden irgendwelche Markenmedikamente gefälscht. Und wer die gefälschten Markenmedikamente nimmt, der muss sterben, sondern dass es eben auch gerade wieder um die Content-Mafia geht. Und ihre beschissenen Three-Strikes-Regelungen, so von wegen, ja, Leute, denen dreimal vorgeworfen wurde, sie hätten Raubmord kopiert, werden einfach aus dem Internet gekegelt. Und ähnliche eklige Dinge, die kein sinnvoll denkender Mensch haben möchte. Aber hey, also außer der Content-Mafia hat dazu gedeutet, niemand ein Interesse daran. Ja, wenn ihr gerade ausfahrt, müsst ihr nicht blinken. Im Gegensatz zu dem dummen Auto, was hier rechts abgebogen ist, ohne rechts zu blinken. Na, und jedenfalls die EU-Parlamentarier haben dann auch ganz öffentlich verkündet, dass sie übrigens äußerst unbegeistert sind darüber, dass sie überhaupt gar keine Informationen kriegen, obwohl Vertreter von Europa ja wohl bei den Verhandlungen mit dabei sind. Was dann irgendwie wieder so die Vermutung aufwarf, hey, das könnte glatt dazu führen, dass ACTA im EU-Parlament scheitert. Wir haben da schon so einen Präzedenzfall, nannte sich SWIFT. Den haben sie ganz SWIFT abgelehnt. Na, also macht ruhig weiter so. Das Ergebnis, was ihr dann kriegt, ist, dass es aus der EU ein lautes Nein gibt. Ich meine, das ist dann ist ein schönes Ergebnis. Ne? Also ich meine, was Besseres als ein Nein kann es da eigentlich nicht geben. Bloß, da können sie eigentlich gleich die ganzen Verhandlungen sein lassen. Also ja, jedenfalls sind sie da sehr unbegeistert, die EU-Parlamentarier. Und zwar so unbegeistert, dass sie am Mittwoch mit einer ziemlich extrem deutlichen Mehrheit von 633 Stimmen gegen, was war das, 19 oder irgendwie sowas, einen interfraktionellen Antrag bestätigt haben. Nämlich, die Resolution macht sich nicht nur für eine rasche Veröffentlichung des aktuellen Entwurfs für den geplanten Vertrag stark. Auf Wunsch der Sozialdemokraten und der Grünen ist vielmehr noch gegen das Votum der Liberalen ein Änderungsantrag dazugekommen, wonach die EU-Kommission die Verhandlungen auf das bestehende System zur Durchsetzung der Rechte an immateriellen Gütern beschränken soll. Dieses ist hauptsächlich in einer entsprechenden zivilrechtlichen Richtlinie umrissen. Darüber hinausgehende strafrechtliche Sanktionen wünschen die Abgeordneten demnach nicht. Anforderungen an automatisierte IPAM-Umgebungen, ach so, das ist hier wieder Werbung. Ich hasse Werbung. Erinnerte die EU-Kommission zunächst daran, dass sie seit dem Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags am 1. Dezember die Verpflichtung habe, das Parlament sofort und voll über alle Phasen internationaler Verhandlungen zu informieren, was sie nämlich nicht tun. Juhu! Diese Auflage widerspreche die Geheimniskrämerei rund um ACTA, die Grundanforderungen an Transparenz vermissen lasse. Zugleich wird die Kommission aufgefordert, den Volksvertretern und der Öffentlichkeit Zugang zu den Verhandlungstexten und Zusammenfassungen für den im Raum stehenden Vertrag zu geben und die künftigen Gespräche nicht mehr hinter verschlossenen Türen zu führen. Türen führen. Zudem müsse die Position der EU bereits vor der nächsten Verhandlungsrunde im April in Neuseeland mit dem Parlament abgestimmt werden. Sollten die Abgeordneten nicht voll in den Prozess einbezogen werden, drohen sie mit rechtlichen Schritten bis hin zum Gang vor den Europäischen Gerichtshof zum Schutz ihrer neuen Mitbestimmungsrechte. Der heißt im Zweifelsfall nicht Europäischer Gerichtshof zum Schutz ihrer neuen Mitbestimmungsrechte, aber ja. Ferner wird die Kommission aufgefordert, eine Abschätzung der möglichen Auswirkungen des Abkommens vorzunehmen. Die Brüsseler Behörde soll auch dafür sorgen, dass die ACTA-Bestimmungen nicht über den Stand des Gemeinschaftsrechts hinausgehen. Persönliche Durchsuchungen an den EU-Grenzen dürfe es nicht geben. Jegliche Klauseln, die eine Konfiszierung von Speicher- und Computergeräten wie Laptops, Mobiltelefonen oder MP3-Playern ohne Gerichtsbeschluss erlaube, bedürften zusätzlicher Erläuterungen. Außerdem sind sie dann auch noch ganz deutlich gegen die Three-Strikes-Scheiße, die in Frankreich übrigens nicht funktioniert. Da gab es jetzt auch nochmal irgendwie die Meldung, so ja, in Frankreich sind sie halt von irgendwelchen Peer-to-Peer-Netzen auf Sharehoster ausgewichen. Huch, Überraschung. Mensch, Adobe wirkt nicht. Wie kann das? Na, aber ja, also jedenfalls auch die EU-Parlamentarier sind gegen Three-Strikes-Scheiße. Und eine Kappung des Internetanschlusses sei zumindest nicht ohne vorherigen Richterbeschluss anzuordnen, was ein bisschen mehr ist als das, was in dem Telekom-Paket noch drin steht. Na, das Telekom-Paket war da deutlich dünner. Aber ja. Also im Wesentlichen, die EU-Parlamentarier sind stinkig. Und die EU-Parlamentarier drohen damit, auch der EU-Kommission diese Stinkigkeit zukommen zu lassen. In sehr direkt. Finde ich gut, weil irgendwer muss ja mal gegen diesen Dreck gegenhalten. Auch wenn ich denen nicht so richtig glaube, dass sie das ernst meinen. Aber hey, solange sie dabei bleiben und das immer schön glaubwürdig weiter betonen, müssen sie nur die richtigen Entscheidungen abnicken, dann ist die Welt bunt. Von daher, jo. Dann gab es gestern auch noch wieder LSR-Geschwalle. Nämlich der Cheflobbyist von Axel Springer Verlag, Christoph Käse, hat einmal rumgeblökt. Die Verleger würden planen, in Kürze eine Kartellausnahmegenehmigung zu stellen, um eine neue Verwertungsgesellschaft zu gründen. Zahlen sollen in Zukunft nicht nur Portale wie Google, die kostenfrei abrufbare Inhalte systematisch auswerten, sondern jeder gewerbliche Nutzer der Verlagsangebote im Internet. Dabei nannte Käse explizit die schätzungsweise 20 Millionen gewerblich eingesetzten PCs in Deutschland. Und im Wesentlichen blubbert die Dummpfeife immer wieder rum, so von wegen, ja, also im Internet, da kann man ja keine Geschäfte machen. Nee, ist klar, dann verpisst euch doch aus dem Internet. In der Kloake kann man auch ganz schlecht Zeitungen verkaufen. Warum stellt ihr da denn keine Leute hin, um da Zeitungen zu verkaufen, nur um dann zu verlangen, dass jeder Benutzer von Abwasserleitungen aber zur Zahlung verpflichtet wird? Ich meine, da wären die Blöderzeugnisse wenigstens schon an der richtigen Stelle. Aber hey, das ist kein gutes Geschäft. Man kann mit Journalismus im Internet derzeit nicht verdienen. Ausgerechnet die Axel Springer AG redet von Journalismus. Das ist ja sowieso so putzig. Wenn die sich über ihre Qualitätsinhalte äußern. Da möchte ich ja dann immer in Gelächter ausbrechen. Aber ja. Und bla bla, wir verdienen dieses Geld allerdings nicht mit Journalismus. Ihr macht keinen Journalismus, ihr verdient gar kein Geld mit Journalismus. So, und dann so im Wesentlichen, was sie denn da nun genau eigentlich bezahlt haben wollen, geht auch aus dem Text noch nicht so richtig hervor. Sondern sie wollen einfach irgendwie Geld. Von allen, die irgendwie gewerblich das Internet benutzen. Wiegen, weil sie würden da ja irgendwie Inhalte zusammenstellen und außerdem würden ihnen ja Einnahmen verloren gehen, weil immer weniger Abonnenten da wären. Ich meine, dass die Reduzierung der Abonnentenzahlen vielleicht auch was mit den Inhalten, die sie da versuchen zu verkaufen, zu tun haben könnte. Auf die Idee kommt die Pfeife nicht. Na, dann wäre noch die spannende Frage, wie viele Abonnenten von denen, die euch flöten gegangen sind, waren denn eigentlich Firmen? Wenn die Anzahl nämlich irgendwie niedrige, einstellige Anzahl ist, dann fällt mir dazu nur noch ein Ja und... Na, ich meine, mach doch einfach Inhalte, die Leute auch bezahlen wollen. Dann bezahlen die Leute die Inhalte vielleicht auch mal irgendwann. Aber ja. Na, wir sehen, dass die Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften in den meisten Unternehmen zurückgehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir so gute Webseiten machen. Begründet Käse die Notwendigkeit einer neuen Zahlungspflicht. Die private Nutzung und das Verlinken soll auch künftig kostenfrei bleiben. Wie großzügig! Ich darf eure Scheiße verlinken, ich verlinke eure Scheiße aber nicht. Weil ich ganz grundsätzlich es mit meiner Moral nicht vereinbaren kann, irgendwelche Springer-Scheiße zu verlinken. Na? Aber hey, gut, dass wir nicht drüber geredet haben. Also der hat jedenfalls also irgendwie heiße Luft von sich gegeben. Und ist dann auch noch der Meinung, also jeder Unternehmer würde ja sofort an eine neue Verwertungsgesellschaft Geld bezahlen. Wofür? Erstens, auf welcher rechtlichen Grundlage? Gibt es keine? Okay, schön. Könnte ich ja schon mal wieder weggehen. Und zweitens, was tun sie denn da überhaupt, was einer rechtlichen Grundlage bedürfte, die es nicht jetzt schon gibt? Gar nichts. Ja, Mensch, dann. Mensch, da würde ich aber auch mein Geld da reinwerfen. Einfach schon mal, um es getan zu haben. So. Und dann gibt es den Ubi-Fail, der letztes Wochenende zugeschlagen hat. Ubisoft hat in diverse Spiele ein ganz tolles neues DRM-Ding eingebaut, was nur dann funktioniert, wenn man dauerhaft online ist, weil es sich regelmäßig mit irgendwelchen Servern verbindet und wenn es da keine positive Antwort bekommt, kann man den Quatsch nicht spielen. Und dummerweise war letztes Wochenende angeblich wegen einem Denial of Service waren die Server nicht erreichbar. Was effektiv hieß, die Leute, die also brav waren und der Firma brav Geld hinterhergeworfen haben, konnten die bezahlten Spiele nicht spielen. Die Leute, die den Kopierschutz ausgehebelt hatten, konnten die Spiele wunderschön spielen. Na? Wo war doch gleich der Anreiz, da Geld hinzuwerfen? Oh, richtig, gibt's keinen. Na, die offizielle Aussage von Ubisoft war auch so von wegen, ja, ach, der Kopierschutz, der sei ja gar nicht geknackt, weil wenn man den nämlich rausnähme, dann hätte man ja gar nicht das komplette Spiel, ja, weil man die Sachen, die nur online gehen, halt nicht hat. Und? Weiter? Wenn einen die Sachen nicht so dringend interessieren, welches Interesse sollte man daran haben? Oh, gar keins, ja dann. Na, also, ja. Die ehrlichen Kunden waren mal wieder die Gearschten. So, dann gibt es eine Atommeldung. Sarkozy fordert nämlich Finanzhilfe für Atomindustrie. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat massive internationale Finanzhilfen für Investitionen in die Atomenergie gefordert. Die Weltbank und die Entwicklungsbanken müssen sich ernsthaft bei der Finanzierung der zivilen Nuklearenergie engagieren, sagte Sarkozy anlässlich einer internationalen Konferenz über den Zugang zu Atomenergie in Paris. Es sei ein Skandal, dass der Bau von Atomkraftwerken nicht von den internationalen Instituten unterstützt werde. Es ist ein Skandal, dass eine Technologie, die Müll erzeugt, den man ja Millionen wegschließen muss, da nicht für bezahlt. Na? Inwiefern ist das eine staatliche Aufgabe, irgendwie eine bestimmte Technologie mit so vielen negativen Auswirkungen zu fördern? Na, ich meine, bei erneuerbaren Energien kann man noch sagen, ja, die sind ja immerhin gut für die Umwelt, weil die sind ja erneuerbar. Die kosten ja langfristig nicht so viel die Umwelt. Aber bei Atomkraft ist auch das so ein bisschen schwer. Ja, da kommt dann kein CO2 direkt raus. Da hast du das lustige strahlende Zeug, was du halt nicht irgendwo auf eine Halde stellen kannst, weil dann hast du ganz schnell ganz viele lustige Mutationen. Nicht, dass Mutationen per se irgendwie schlimm wären, aber wir wollen die vielleicht nicht unbedingt so viel. Aber hey. So, dann gibt's von der Schulfotoschnüffelei auch mal wieder Neues. Habe ich beim Unofficial Apple Weblog geklaut. Die Software, die nämlich die US-Schule da benutzt hat, um Schüler zu beschnüffeln, die verliert mit der nächsten Version die Fähigkeit, Fotos zu schießen, weil we know that webcam pictures are an ineffective tool in tracking down the location of a stolen computer. Taking pictures of lawful computer users without their permission and without law enforcement involvement is contrary to Absolute's policies and is inconsistent with our existing, more effective product offering. Also im Wesentlichen, denen ist auch aufgefallen, dass Fotos zu machen jetzt nicht unbedingt der ultimative Weg ist, um geklaute Rechner wiederzufinden, und deswegen kann man auch das Fotos machen aus der Software, die ja nur dafür da ist, geklaute Rechner wiederzubekommen, auch einfach mal rausnehmen. Oder anders ausgedrückt, mit dem nächsten Software-Update hat auch die Schule diese Möglichkeit nicht mehr. Genau. Based on recent events, we have received many inquiries about theft track from customers who are concerned and who want to ensure their organizations are not involved in a similar incident. Also ganz viele Leute haben sich auch beschwert, dass ist ja jetzt bekannt geworden, dass man mit dieser Software also Fotos machen kann, auch aus Privaträumen, auch wenn der Rechner nicht geklaut ist, und wie man das denn verhindern könne. Ja, indem diese Funktion aus der Software einfach ausgebaut wird. Da muss die Schule sich schon irgendwie einen anderen Weg suchen, die Leute zu Hause zu überwachen. So, dann gibt's Neues von Killerspiele-Killern, nämlich Venezu-Killer. Habe ich via Fefe. Da kommt man für Killerspiele und Spielzeug mal eben in den Knast in Venezuela. Tolles Vorbild geben unsere Politpfeifen. Basically, the law says those who import, manufacture, sell, rent or distribute violent toys or video games, games with information or images that promote or incite violence and the use of weapons, can land them in prison for up to 5 years. Also, auf Deutsch, da gibt es irgendwie so ein Gesetz, was alle, die Sachen importieren, herstellen, verkaufen, vermieten oder verbreiten, die können in den Knast kommen. Und worum geht's? Naja, also gewalttätige Spielzeuge oder Videospiele, Spiele mit Informationen oder Bildern, die Gewalt fördern oder empfehlen und außerdem auch die Benutzung von Waffen fördern und so weiter. Also im Wesentlichen so ungefähr alles, was irgendwie irgendein 88-Jähriger für könnte eventuell Gewalt fördern, halten könnte. Dafür kommt man da in den Knast. Oder kann in den Knast kommen. Supi. Immerhin nicht die Besitzer. Aber hey, habe ich mir am Mittwoch einfach mal rein verklappt. Und dann gibt's den WTF der Woche bei Fefe aus Baden-Württemberg. Die SPD und die Grünen, die wollen da nämlich Killerspiele im Privatbesitz verbieten. Die CDU hält da interessanterweise dagegen, was allerdings auch nur daran lag, dass SPD und Grüne mit dem Killerspielverbot auch das Verbot von großkalibrigen Waffen im Privatbesitz angeklebt haben. Und das geht natürlich mit der christlich zensierenden Scheiße gar nicht. Ich meine, okay, ihm als potenziellen Opfer, also Fefe als potenziellen Opfer, ist eigentlich scheißegal, ob er jetzt mit einer kleinen oder großkalibrigen Waffe erschossen wird. Ne, tot ist tot. Na, bei der großkalibrigen Waffe ist das Loch halt größer. Mei. Jemand, der halbwegs schießen kann, der trifft schon so, dass man dann hinterher ziemlich tot ist. Also von daher, ja. Aber hey, immerhin. So, dann gab es da auch noch den Ex-Sun-Chef, der sich mal zum Thema Klagen geäußert hat, nachdem ja Apple in der letzten Woche, was glaube ich, aufgefallen ist mit der lustigen Patentklage gegen HTC. Der Ex-Sun-Chef, der jetzt auch Ex-Chef ist, Name steht hier nicht, der hat jedenfalls mal berichtet, dass er auch Besuche von Steve Jobs und aus dem Microsoft-Imperium hatte. Nämlich nach der Vorstellung des Linux-Desktop-Projekts, was war es doch gleich, Looking Glass, irgendwie sowas, erhielt Schwarz einen Anruf von Apple-Chef Steve Jobs, der ihn darauf hinwies, dass die grafischen Effekte des Desktops Apples geistiges Eigentum verletzen würden. Würde Sun die Software kommerzialisieren, werde ich dich verklagen, soll Jobs gedroht haben. Steve, ich habe gerade deine letzte Präsentation gesehen und Keynote sieht aus wie Concurrence. Gehören auch diese Rechte euch? Hat der Mensch dann zurückgefragt. Concurrence war irgendwie eine Präsentationssoftware, die von der Firma gemacht wurde, die halt auch den Menschen mal gehört hat oder wo der zumindest seine Finger drin hatte. Und Apples Keynote soll da wohl eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, was dann schon auffällig ist. Danach war Steve dann plötzlich ruhig, weil, der hat ja genügend große Waffen, der kann zurückschießen. Von daher wollen wir den mal nicht vor Gericht zerren, weil das könnte negativ für beide Seiten ausgehen. Macht ja eigentlich so komische Pfeifgeräusche. Egal. Und außerdem hat er dann auch nochmal den Apple-Chef darauf hingewiesen, dass Sun über diverse Unix-Patente verfüge. Und danach war dann plötzlich Ruhe im Kasten. Das Projekt Looking Glass wurde dann später eingestellt, aber das lag an was ganz was anderem. Und Microsoft kam dann auch mal irgendwann angerannt wegen OpenOffice, weil das fanden Bill Gates und Steve Ballmer irgendwie nicht gut und haben dem damaligen Sun-CEO Scott McNeely, Suns Technikchef Greg Papadopoulos und Schwarz getroffen und dann gesagt, also das verletzt Patente von Microsoft und entsprechende Lizenzzahlungen wären da mal fällig. Daraufhin haben die Sun-Leute dann mal kurz gelächelt und gesagt, Microsoft ist ja nun kein Fremder, wenn es darum geht, erfolgreiche Produkte zu imitieren und dann seine Vertriebsmacht zu nutzen, um jede wettbewerbliche Bedrohung zu eliminieren. Und dann haben sie halt mal gelächelt und haben mal darauf hingewiesen, dass in Microsoft.net, also halt .net, dass da doch gewisse Ähnlichkeiten zu Java vorhanden seien und ob sie denn auch bereit seien, für jede Windows-Lizenz, wo .NET mitgeliefert werde, Geld an Sun zu zahlen. Daraufhin haben dann auch die Microsoft-Pfeife in die Fresse gehalten. Na, also Patente sind nicht nur schlecht, wobei sie überwiegend scheiße sind, weil sie im Wesentlichen dafür sorgen, dass kleine Firmen keine Chance mehr haben, in den Markt reinzukommen, weil wenn du nicht ein Patentportfolio mit einigen tausend Patenten hast, hast du keine Chance. Da kommt halt irgendwer und verklagt dich in Grund und Boden und dann hast du verloren. Ja, so. Und da gab es dann, glaube ich, auch noch irgendwie eine Follow-up-Meldung. Hier gab es eine Follow-up-Meldung, die steht allerdings woanders. Nämlich ganz hinten steht die. Wieso habe ich die ganz hinten geschrieben? Achso, weil sie als letztes noch mit reinkam. Nämlich das Berufungsgericht. Ein Berufungsgericht, was sich mit der Klage von Microsoft beschäftigt hat. Hat die Klage abgelehnt. Also im Wesentlichen, das war die Geschichte, dass eine Firma I4I ein Patent auf irgendwie bestimmte Eigenheiten in XML hat und da erfolgreich gegen Microsoft geklagt hat, die in bestimmten Word-Versionen halt ein XML rauslassen, was dieses Patent negativ beeinflussen könnte. Also die benutzen da Technologien, die patentiert sind. Softwarepatente sind halt eigentlich übel. Aber an dieser Stelle finde ich es einfach mal putzig, weil offensichtlich auch das Berufungsgericht der Meinung ist, nö, Microsoft verletzt mit Word diese Patente. So. Ich meine, das ist noch längst nicht Ende der Geschichte. Also die Geschichte kann noch locker weitergehen, aber immerhin. Am Mittwoch von einem US-Bundesberufungsgericht bestätigt, geht aus einer Mitteilung von I4I hervor. Berufungsgericht habe die Entscheidung der Vorinstanz in seiner Gesamtheit bestätigt. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht's da weiter? Microsoft wird garantiert noch nicht aufgeben. Aber immerhin. So, dann gibt's ein IE-Loch, mal wieder. Diesmal allerdings nur in den Internet-Exploitern 6 und 7, die bereits bei gezielten Angriffen aktiv ausgenutzt werden. Inzwischen gibt es auch einen Exploit im Metasploit-Framework, womit man davon ausgehen kann, dass demnächst jeder, der irgendwie einen Exploit haben will, das Ding auch nutzen kann. Na, also jeder, der irgendwie ein bisschen in der Lage ist, aus einem Demo-Exploit was Funktionsfähiges zum richtig Eindringen in den Rechner zu basteln, hat den dann demnächst. Die Lücke beruht laut Microsoft auf nicht korrekt gelöschten Zeigern, die nach dem Freigeben von Objekten weiterhin ansprechbar sind. Da kann man sich dann irgendwie Code reinschleusen und dann fröhliche Weihnachten. So, bisher beobachten sie die Lage einfach mal nur wegen, weil, ich meine, es gibt da auch den F1-Bug, der irgendwie dafür sorgt, dass man über die Microsoft-Hilfe-Funktion auch irgendwelchen Code ausgeführt kriegt. Also F1 sollte man halt unter Windows nicht mehr drücken, weil sonst passieren halt böse Dinge potenziell. Aber hey, Ne, ist Microsoft, die sitzen das jetzt einfach mal aus. Solange bis dann mal wieder jemand irgendwie große Probleme kriegt. So, dann gibt es was Neues aus dem Palm. Seit Version 1.4 ist VBOS auf Flash 10.1 vorbereitet, hat Golem da berichtet. Was dann über Palms App-Katalog kostenlos als Download angeboten wird, irgendwann. Und ja, soll aber nur im Browser funktionieren. Eigenständige Flash-Applikationen wird es für VBOS nicht geben. Ob die Möglichkeit später einmal nachgerüstet wird, ist derzeit nicht absehbar. Irgendwie nerven die Geräusche hier gerade. Ich habe vor allem keine Ahnung, wo sie herkommen. Miep, miep. Ja, so, dann gab es da noch den Vodabot. Vodafone Spanien hat also mindestens ein Androiden-Smartphone, HTC Magique, verkauft. Und da war halt irgendwie ein lustiges Rootkit und ein Bot und noch irgendwelche Scheiße drauf. Und dank Autorun sind die auch sofort losgelaufen. Der einzige Haken ist, das Ganze ist auf einem Rechner passiert von einem Virenschutz-Software-Entwickler, der also zu gut Deutsch auch eine gewisse Ahnung davon hatte, was er da denn gerade hat und vor allen Dingen auch eine gewisse Ahnung davon haben könnte, wie wenig wirksam Antiviren-Software doch ist und wie sinnvoll es doch ist, wenn man einen infizierten Rechner einfach mal komplett plättet. Aber ja, Vodafone hat da noch verbreiten lassen, ja, das wäre ein absoluter Einzelfall, der auch nur in Spanien auftrat. Und da wurde ein Gerät von einem Kunden manipuliert, der den Karton mit einem gefälschten Siegel wieder verschlossen und in Umlauf gebracht hätte. Und überhaupt und sowieso und erst recht. Und man hätte nie irgendwo einen anderen Fall gesehen. Ja, fällt mir dazu ein. So, dann gucken wir mal ganz fix in der Musikecke. In der Musikecke versteckt sich wieder Rhonda Lawrence mit dem 14. Titel aus dem Album Movements in the Moment. Der ist 4 Minuten 47 lang. Und danach gibt's dann mal einen Jokus aus USA, wo Google ja angekündigt hat, dass sie auch mal Internetzugänge mit Glasfaser richtig schnell liefern wollen. Und da gibt es jetzt halt verschiedene Städte, die sich darum kloppen, wer das denn eigentlich bekommen darf. Also da gibt es Topeka in Kanada, die sich umbenannt haben nach Google Kanada. Und jetzt gibt es halt auch eine Stadt Duluth, die sind auch heiß drauf. So, das sind dann 2,50 und irgendwie ist hier windig. Und ich sag dann einfach mal erstmal viel Spaß mit Time is Running Out von Rhonda Lawrence und Duluth vs. Topeka und drohe damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche vielleicht eventuell möglicherweise wieder unterwegs sein könnte, eventuell sogar was aufnehmen könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. Und dann vielleicht muss ich mal gucken, auch mit einem anderen Intro. Das weiß ich noch nicht. Aber ich kann ja schon mal andeuten, dass ich da etwas habe, was ich vielleicht zur Intro-Musik erkläre, was langjährige Hörer auch kennen dürften. Nachdem ich allerdings fast keine langjährigen Hörer haben dürfte, dürfte sich das eh egal sein. So, jedenfalls sage ich dann also mal viel Spaß mit der Musik und dem Jokus hinten dran und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
The following is a parody of a mayoral news conference in response to Topeka's recent announcement that they are changing their name to Google Kansas. The skit is intended in the spirit of good-natured competition between cities. We understand that Topeka is a very fine city, and we are impressed with your enthusiasm to bring Google Fiber to your community, and I hope you enjoy our little skit.
Thank you. Thank you. Oh, thanks, dear. Good afternoon. I'm Dave Orman, and I am the mayor of Duluth, Minnesota, and I have a very important mayoral announcement to make in regards to our effort to bring Google Fiber to Duluth, Minnesota. Yesterday, the good folks in Topeka, Kansas renamed themselves Google Kansas. We in Duluth believe that this sort of obvious pandering and shameless self-promotion is, it's really kind of cool. I mean, come on. Why didn't we think of it first? I mean, Kansas? So in order to prevail in the Google pandering arms race, I hereby decree that every firstborn male living within the city of Duluth shall henceforth be known as Google Fiber. That's right. Every firstborn female living in the city shall, of course, be known as Google et Fiber. As a concession, we will allow you to maintain the last name that you were born with. For example, from this point forward, I'll be known as the Honorable Duluth Mayor Google Fiber Orman. Yep. I know what you're thinking, Mayor Orman. What if I'm not a firstborn member of my family there? And I want to show my support for bringing the Google Fiber here to Duluth, Minnesota. My dear constituent, I have not forgotten you. I decree that you shall go to googletwinports.com there and register your support to bring Google Fiber to Duluth and Superior. My fellow Duluthians, please remember that just because Topeka was the first to make an obnoxious symbolic gesture to suck up to the good folks there at Google doesn't mean that we can't suck up even more. Cast aside your Scandinavian sensibilities. Cast aside all good common sense. Cast aside that the name you have carried since birth. Cast aside all dignity and self-respect, because that is what it's going to take if we are going to beat the good folks of Topeka, Kansas. I mean, Google Kansas.